Kannst du zu Beginn nochmal erläutern, was genau passierte bei diesen dreitägigen Ausschreitungen in Cottbus-Sachsendorf 1992?
Die pogromartigen Angriffe in Sachsendorf sind ja kein singuläres Ereignis, sondern sie reihen sich ein, finden 3 Tage nach dem Pogrom in Lichtenhagen statt und 1 Jahr nach dem Pogrom im benachbarten Hoyerswerda, das damals auch noch zum Bezirk Cottbus gehörte. Und sie sind auch kein ortsspezifisches Phänomen der ehemaligen DDR-Bezirkshauptstadt und auch nicht der neuen Bundesländer, sondern es gab zu der Zeit in der gesamten BRD massive Formen von extrem rechter und rassistisch motivierter Gewalt. Was genau in Sachsendorf passiert ist, vor 30 Jahren vom 29. bis 31.08.92 griffen ungefähr 200 Menschen eine Unterkunft von Geflüchteten im Cottbuser Stadtteil Sachsendorf an. Das Gebäude ist mittlerweile abgerissen. Es befand sich an der Liebitzker Straße. Zu dem Zeitpunkt lebten in der Unterkunft ungefähr 1000 Menschen. Viele von ihnen waren aus Rumänien gekommen. Die angsterfüllten Menschen wurden während der Angriffe durch den Sicherheitsdienst im Haus festgehalten und am Verlassen des Gebäudes gehindert. Die Angreifenden wiederum waren stadtbekannte und angereiste Neonazis und UnterstützerInnen. Sie waren mit Messern und Steinen bewaffnet, warfen Brandsätze und behinderten die Feuerwehr bei den Löscharbeiten. Es wurden JournalistInnen verletzt und linke Jugendliche wurden bedroht. Wahrscheinlich auch migrantisierte Menschen. Dazu wissen wir selber auch noch nicht so viel, weil wir ja auch noch am Anfang der Aufarbeitung stehen. Und es wurde nur durch die Polizei, durch etwa 300 Polizistinnen aus Brandenburg und NRW verhindert, dass die Angreifenden überhaupt in die Unterkunft eindringen konnten oder sie in Brand setzen konnten. Und trotzdem, also auch wenn es keinen Brand gab, die Angreifenden nicht in die Unterkunft eindringen konnten, ist davon auszugehen, dass die mehrtägigen Angriffe schwerwiegende Folgen für die Betroffenen hatten, die damals auch keinen Zugang zu umfassenden Unterstützungsangeboten hatten.
Die Neonazis, die angegriffen haben, stammten zum Teil aus dem Umfeld der 1992 verbotenen rechten Kleinpartei Deutsche Alternative. Welche Rolle hat die Deutsche Alternative gespielt bei der Vernetzung der Neonazis und auch im Nachgang der Ausschreitungen?
Zuerst einmal muss ich sagen, dass wir in unserem Projekt eher eine Betroffenenperspektive als eine Täterinnenperspektive einnehmen. Deshalb kann ich dir das gar nicht so vollständig rekonstruieren. Aber natürlich hatte die Deutsche Alternative da eine hohe Rolle, weil die damals sehr bekannt und beliebt war und auch zur Vernetzung vor Ort beigetragen hat. Spannend ist auch die Rolle der Deutschen Alternative in der Aufarbeitung der Ereignisse, wo wir auch Kontinuitäten bis zu jetzt sehen. In der Presse wurden damals nämlich die Ereignisse vielfach bagatellisiert und entpolitisiert und Betroffene und Gegenstimmen sind nicht zu Wort gekommen. Im Gegensatz dazu fanden aber Auseinandersetzungen mit den TäterInnen statt. Also der damalige Ministerpräsident Manfred Stolpe hat am 2.9.92 ein BürgerInnengespräch in Sachsendorf initiiert, um das Geschehene aufzuarbeiten. Gleichzeitig bot er aber damit den vermutlichen TäterInnen und einem Führungskader der Deutschen Alternative eine Plattform. Und in diesem Bürgerdialog wurden dann kaum überraschend von Seiten der Beteiligten vor allem die Geflüchteten als Problem ausgemacht und die Perspektive der Betroffenen ist unsichtbar geblieben.
Du hast jetzt vorhin schon gesprochen eben von eurer Initiative, von Perspektive der Betroffenen dieser Ausschreitungen. Wie wird da heutzutage oder damals vielleicht und heutzutage auch von Betroffenen auf diese Ausschreitungen auch geblickt?
Also zuerst mal muss ich sagen, dass wir auch noch am Anfang sind, mit Betroffenen zu sprechen. Es ist sehr schwierig. Wir haben noch nicht mit Personen gesprochen, die damals in dieser Asylunterkunft gelebt haben, weil wir die einfach nicht finden. Es ist zu vermuten, dass die durch die Asylrechtverschärfung zum Teil auch gar nicht mehr vor Ort sind oder aber auch durch ihre Erlebnisse hier. Wir hatten aber durchaus Kontakt zu Vertragsarbeitenden damals. Und genau, die berichten, dass es für sie total schwierig war, dass sie sehr viel Angst hatten und sich zum Teil auch nur getraut haben, mit vielen Menschen im öffentlichen Raum aufzuhalten, weil sie dann gemerkt haben, dass der Rassismus sie nicht so unvermittelt trifft, wie wenn sie alleine unterwegs sind.
Jetzt ähnlich wie in Rostock-Lichtenhagen griff auch in Cottbus-Sachsendorf die Polizei kaum ein und hat sich eher zurückgehalten. Was lässt sich denn über das Verhalten der Polizei und der Behörden berichten?
Naja, zum Verhalten der Behörden habe ich ja gerade schon so ein bisschen was zum Verhalten der Politik gesagt. Es ist anzunehmen, dass es bei den Behörden relativ ähnlich war. Die Polizei hat zumindest die Unterkunft ein bisschen schützen können. Aber ansonsten, also wir haben zum Beispiel auch mit einem Journalisten gesprochen, der am ersten Tag verletzt wurde und der uns auch berichtet hat, dass da die Polizei und die Feuerwehr nicht ausreichend geschützt hat.
Jetzt sind ja so pogromartige Ausschreitungen dann oft im kollektiven Gedächtnis der Mehrheitsgesellschaft eher ausgelöscht, wohingegen es für die Betroffenen nicht sein, also die einfach das nicht vergessen können. Wie beurteilst du denn da das kollektive Gedächtnis in Cottbus, in der Mehrheitsgesellschaft? Wie wird das wahrgenommen und wird es überhaupt noch wahrgenommen, dass es diese dreitägigen Ausschreitungen gab?
Nein, also ich würde sagen, es gibt die Ereignisse im kollektiven Gedächtnis nicht, beziehungsweise nur in linken Netzwerken, die sich explizit mit dem Thema auch beschäftigt haben oder zu der Zeit auch selber Zeitzeuginnen waren. In der Mehrheitsgesellschaft merken wir leider, dass die meisten Personen nicht mehr wissen, was damals passiert ist oder wenn sie es wissen, sich zum Teil auch nicht erinnern wollen oder dazu nichts sagen möchten. Genau deshalb ist es uns so wichtig, das aufzuarbeiten, das sowohl im regionalen als auch im überregionalen Diskurs sichtbar zu machen und eben auch eine Gedenkveranstaltung explizit aus der betroffenen Perspektive heraus zu machen, weil, wie du auch schon gesagt hast, für Betroffene ist das natürlich noch ein Teil ihrer Erinnerung.
Was gibt es denn so vielleicht auch von Seiten der Stadt an Erinnerungsarbeit? Also du hast gesagt, das ist im kollektiven Gedächtnis eigentlich nahezu nicht vorhanden. Gibt es dann auch Gedenkorte, die vielleicht von der Stadt eingerichtet worden sind oder wo es trotzdem vielleicht noch Erinnerungsarbeit auf kommunaler Ebene gibt?
Zumindest nicht, dass ich wüsste tatsächlich. Der Ort, an dem die Geflüchtetenunterkunft stand, ist inzwischen eine Brachfläche. Da gibt es keinen Erinnerungsort oder keinen Gedenkstein oder keine Form des Gedenkens. Das ist was, wo wir uns eigentlich als Initiative auch Gedanken drüber machen, wie wir eventuell auch einen Gedenkort einrichten können oder ein Mahnmal einrichten können, weil es das einfach gerade noch nicht gibt.
Am 11. September wird jetzt in Cottbus dann auch ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt. Die AfD verspricht sich da dann ganz gute Chancen. Wie blickst du denn auf diese Wahl und auch auf die gegenwärtige Präsenz von Neonazis in Cottbus und auch von rechten Netzwerken?
Wie blicke ich auf die Wahl? Na, vorsichtig und ein bisschen ängstlich, weil natürlich die AfD hat gute Chancen jetzt vor Ort. Es gibt hier eine hohe Zustimmung zur AfD. Das hat man auch bei den letzten Kommunalwahlen gesehen. Und gleichzeitig gibt es keine Kandidatin der Linken und der Grünen. Also die große Hoffnung für mich vor Ort ist hier der Bürgermeister der SPD. Genau, aber natürlich wäre es auch schön, wenn man die Wahl hätte, etwas noch Linkeres, Ökologischeres zu wählen und es tatsächlich auch wirklich aussichtsreich wäre, dass nicht die AfD in die Stichwahl kommt, weil das ist gerade zumindest meine Vermutung.
Und jetzt hatte ich noch gefragt nach der Präsenz von Neonazis. Wie sieht das in Cottbus und vielleicht auch in den umliegenden Gemeinden aus?
Ja, es gibt hier, wie auch an anderen Orten in Deutschland, aber zum Teil auch noch mal ausgeprägter, eine ziemlich gut vernetzte rechte Szene, die sich nicht zuletzt auch in den 90ern schon gegründet und etabliert hat, eben zu der Zeit, als es auch die pogromartigen Ausschreitungen hier und in der Umgebung gab. Genau, die sind inzwischen wirtschaftlich stark und ja, sehr gut etabliert in der Stadt, zum Beispiel in Sicherheitsdiensten, haben Modelabel hier und sind sehr gut vernetzt einfach auch. Die Präsenz so für mich als Mensch, der in Cottbus lebt, sehe ich darüber hinaus auch im Alltag. Also man sieht immer mal wieder Menschen, die Label 23, das ist hier so das lokale Modelabel, oder auch andere Kleidungs Stücke tragen, die darauf hinweisen, was so die politische Haltung ist.
Vielleicht kannst du zum Abschluss unseres Gesprächs einordnen, inwiefern auch jetzt Rostock-Lichtenhagen als vielleicht auch bekannteste Pogrom-Ausschreitungen, aber auch eben jetzt die Ausschreitungen in Cottbus-Sachsendorf, wie das eben auch jetzt die Präsenz und die Gefestigtheit und Vernetzung von Neonazis auch in der Stadt auch vielleicht hervorgebracht oder auch gefördert hat.
Ja, ich bin ja am Anfang des Interviews darauf eingegangen, dass es damals keine Aufarbeitung aus der betroffenen Perspektive gab, sondern eher den Täter in Raum und Zustimmung gegeben wurde. Und das wirkt sich natürlich aus, wenn die TäterInnen merken, sie können quasi fast ungestraft oder in Teilen sogar ungestraft davonkommen, dann hat das natürlich Folgen für weitere Vernetzung, für weitere Präsenz. Und das ist ja eine Kontinuität, die man auch bis heute sehen kann.
Jetzt vielleicht noch eine Frage, weil du gerade gesagt hast, ungestraft. Wie sah das denn aus mit der strafrechtlichen Verfolgung von den Tätern oder Täterinnen?
Ich weiß es gar nicht so genau. Ich weiß, dass die deutsche Alternative dann irgendwann verboten wurde. Aber wie gesagt, weil wir eher so eine betroffenen Perspektive einnehmen, schauen wir gar nicht so stark auf die TäterInnen. Uns ist es eher wichtig, dass wir schauen, wie haben die Betroffenen das damals wahrgenommen. Weil gerade auch die Thematisierung der sogenannten Baseballschlägerjahre ist ja immer noch am Anfang. Und meist, wenn es darum geht, dominieren Perspektiven aus der Mehrheitsgesellschaft. Also im schlimmsten Fall liegt der Fokus auf den TäterInnen, in anderen Fällen kommen männliche, weiße und heterosexuelle ErzählerInnen zu Wort, die die 90er als jugendliche Angehörige linksalternativen Szenen erlebt und überlebt haben. Und wir wollen in unserer Aufarbeitung explizit die Stimmen zum Beispiel von queeren Menschen, von JüdInnen, von Vertragsarbeitenden, von BIPOC aufgreifen und sichtbar machen.